Entdecke Schweden zusammen mit Elchkuss. Hey Sam, am 19. Juni in diesem Jahr ist es soweit. Dann feiert das schwedische Königspaar goldene Hochzeit. Vor dann 50 Jahren gaben sich Karl der 16. Gustav und Silvia Sommerlath in der Storkyrkan in Stockholm das Jawort. Für Königin Silvia bedeutet die goldene Hochzeit zugleich noch ein anderes Jubiläum. Denn sie ist dann 50 Jahre schwedische Königin. Es gibt also einiges zu feiern in diesem Jahr. Jetzt auch in paar Tagen wird auch der König 80 Jahre alt. Aber es geht heute um die Königin. Bei Königin Silvia ist es wie bei vielen anderen Angehörigen königlicher Familien. Durch ihre ständige Präsenz in den Medien, vor allem auch in den Boulevardmedien, da kennt man sie irgendwie, hat so ein vages Bild, aber irgendwie hat man dann doch kein Bild von ihr. Ist das nur denn nun eine glänzende Fassade, die man sieht, die gezeigt wird? Ist das echt oder nicht? Wie auch immer, gerade auch in den Boulevardmedien wird zudem vieles aufgebauscht, verzerrt, manchmal auch frei erfunden. Königin Silvia ist dadurch irgendwie vertraut und zugleich auch fremd. Irgendwie wenig greifbar. Ingrid Törnqvist ist eine der wenigen Journalisten, die Königin Silvia über einen längeren Zeitraum begleiten durften, wodurch sie so einen anderen, vielleicht auch einen differenzierteren Blick auf die Königin werfen konnte. Und über die Königin und das Jahr, in dem sie Silvia begleitete, hat sie ein Buch geschrieben. Im Original Ilke Trottning, das jetzt auch auf Deutsch erschienen ist oder schon vor ein paar Monaten auf Deutsch erschienen ist. Beruf Königin, wie Silvia von Schweden die Welt verändert. Ich freue mich sehr, dass du, Ingrid, die Zeit gefunden hast, um hier bei Elchkuss vorbeizuschauen, um über dein Buch und die schwedische Königin zu sprechen. Hey!
Hey, ich bin gerne hier bei dir.
Ja, Ingrid, du bist Journalistin, warst lange Zeit Auslandskorrespondentin für das schwedische Fernsehen SVT in Deutschland und auch in anderen europäischen Ländern, bist also zunächst keine royale Berichterstatterin. Wie kam es, dass du dieses Projekt, die schwedische Königin ein Jahr lang zu begleiten, in Angriff genommen hast?
Ich bin ja ein Journalist, eine Journalistin, und das ist, da kann man alles machen, über alles schreiben und über alles berichten. Und ich habe die Königin ein paar Mal getroffen und mir ist dann aufgefallen, dass das Bild von der Königin sehr oberflächlich ist, auch in Schweden. Mhm. Es gibt ja natürlich ganz viele Berichterstattungen über, wie sie aussieht und ihre Kleidung und dieses Glamour und so, aber nicht alle wissen, was sie eigentlich mit ihrer Rolle gemacht hat, diese ganzen 50 Jahre. Und das hat mich dann interessiert und das wollte ich ja gerne wissen. Und da habe ich den Vorschlag gemacht, dass ich sie ein Jahr begleiten durfte. Und das habe ich dann auch gemacht. Und da ist auch ein neues Bild eigentlich hergekommen.
Wenn du jetzt nach diesem Jahr, in dem du sie begleitet hast und auch intensiver kennengelernt hast, nach diesem Jahr, welches Bild von der Königin hast du gewonnen oder welchen Mensch hast du hier kennengelernt?
Ja, ich habe mich ja nicht für ihr Privatleben interessiert und das kann man ja auch nicht, also das wird ja auch nicht erlaubt, sondern mein Anliegen war, dass ich sie ihre Arbeit begleiten wollte, also was sie macht, nicht die Zeremonien und so und das alles und Nobel und so, sondern was sie eigentlich selber gewählt hat zu machen. Und das war ja eigentlich, das ist eigentlich sehr viel auch. Sie hat ja drei eigene Organisationen gegründet und sie ist dauernd unterwegs und sie weiß auch ganz genau, was sie macht in ihren Organisationen und sie ist auf jeder Vorstandssitzung dabei und ich konnte dann auch dabei bei diesen Vorstandssitzungen sein und konnte sie auch ganz nahe beobachten, wie sie mit ihren Fragen arbeitet. Und das fand ich auch, das war sehr interessant, weil sie ist ja sehr engagiert und sie weiß ganz genau, was sie machen will und sie nützt ihre Position und ihre Zeit, um ganz viele Sachen dann vorwärts zu bringen.
Mhm. Das ist auch das, was, glaube ich, beim Lesen des Buches sehr, sehr deutlich wird. Diese Königin als sehr hart arbeitende Frau, als sehr engagierte Frau. Da kommen wir auf jeden Fall später im Laufe des Gesprächs noch ein bisschen intensiver drauf zu sprechen, auch auf die Stiftungen, die sie gegründet hat, wo sie wirklich sehr, sehr engagiert ist. Was ich ganz spannend fand, ist, dass du jetzt das Buch, das du geschrieben hast, als Reportagebuch angelegt hast. Das heißt, es geht ja nicht nur um Königin Silvia und ihr Engagement, ihre Arbeit, sondern es geht auch um deinen Weg, zunächst überhaupt mal ja auch Zugang in diese königliche Welt zu bekommen. Und das war ja auch nicht ganz einfach, dass du überhaupt da rangekommen bist, dass du sie überhaupt ein Jahr begleiten konntest. Und das Königshaus, das wird auch deutlich, befindet sich auch in so einer widersprüchlichen Situation. Einerseits wird es mit Staatsgeldern finanziert. Es gibt ein hohes öffentliches Interesse. Es muss genau Rechenschaft ablegen über alles, über alle Einkäufe. Alles muss genau, muss sehr genau buchgeführt werden. Also man braucht eine ganz hohe Transparenz. Da hat das Königshaus auch ein Interesse dran. Andererseits sagst du auch gerade die Privatsphäre der Mitglieder, die muss aber auch sehr, sehr klar geschützt werden. Also es ist irgendwie so, es ist Offenheit und große Verschlossenheit. Es geht da irgendwie Hand in Hand. Wie erging es dir denn dabei, als du versucht hast, diesem Menschen Silvia, diesem arbeitenden Menschen Silvia, möglichst nahe zu kommen?
Es ist ja keine leichte Sache, das zu machen, weil das Königshaus ist ja also keine Behörde. Es ist ja eine Art von Stiftung, kann man sagen. Und deswegen hat man ja auch keinen öffentlichen Zugang, so wie sonst in Schweden ist ja sehr viel öffentlich auch greifbar. Aber mit dem Königshaus ist das was anderes. Und man muss dann versuchen, durch Kontakte und auch, dass man sehr stur ist und viele Male versucht. Sonst hat man kein Fortschritt da. Sonst geht es nicht, sondern man muss wirklich auch sehr viel drauf sein. Und ich hatte ja auch eine lange Zeit für öffentlich-rechtliches Fernsehen gearbeitet. Das wusste auch die Königin. Sie wusste auch, dass ich eine gute Journalistin bin. Ich habe sie auch ein paar Mal getroffen und sie hat sich dann entschieden, dass sie mich diese Erlaubnis gegeben hatte. Und sie ist ja die den Beschluss selber fasst. Das ist ja nicht die Pressereferentin, sondern das ist ja die Königin selber. Und sie hat sich dann entschlossen, dass ich sie begleiten durfte. Und wahrscheinlich ist es ja auch so, dass sie nicht alle wissen, wie viel Arbeit sie eigentlich da leistet. Und natürlich ist das auch in ihrem Interesse, dass das auch ein bisschen mehr hervorkommt in den Medien. Und als das Buch herauskam, da wurde ja in alle Medien darüber geschrieben, weil es ein neues Bild gegeben hat über die Königin. Und viele Leute, die es gelesen haben, meinen ja auch, dass sie etwas sehr Neues erfahren haben.
Du hast gerade das schwedische Öffentlichkeitsprinzip erwähnt. In einer Stelle im Buch, da interviewst du die ehemalige Informationschefin und Hofmarschallin Elisabeth Taras-Wahlberg. Und sie sagt auch, dass Königin Silvia wohl immer so ein bisschen auch Schwierigkeiten hatte mit diesem schwedischen Öffentlichkeitsprinzip, dass sie da bis heute nicht so ganz damit zurechtkommt. Hat das da auch ein bisschen mit reingespielt, dass sie schon eher bedacht darauf ist, ihre Privatsphäre zu schützen?
Ja, ich glaube, sie will sehr gerne ihre Familie schützen. Und das hat sie ja die ganze Zeit gemacht. Auch die Kinder waren ja in eine normale Schule und sie hat auch den Medien gebeten, dass sie auch die Kinder dann rauslassen von der Berichterstattung. Das kam ja auch vor, als die Kronprinzessin hatte ja diese Essstörungen gehabt eine Zeit lang und da hat auch das Königspaar die Medien gebeten, dass sie auch diese Frau dann in Ruhe lassen sollten. Und es gibt ein paar andere Beispiele. Zum Beispiel haben einige Medien die Schulzeugnisse von den Kindern, das ist ja öffentliche Handlung, geholt und veröffentlicht. Und das hat sie, darüber war sie natürlich nicht sehr glücklich. Und es gab auch eine andere Situation, als sie ihr erstes Kind bekam in Karolinska Krankenhaus. Das war ein normales Krankenhaus. Und da hat ein Journalist gesehen, dass ihr Journal heißt das so, glaube ich, auf Deutsch auch, also das medizinische Papiere lagen da und er hat da ein Foto gemacht von ihrer, also was passiert ist da während dieser Geburt. Und das hat sie ja natürlich sehr geärgert und danach hat sie sich entschlossen, dass ich nie wieder ein Kind in ein normales Krankenhaus bekommen werde, sondern im Schloss Drottningholm. Und so ist das dann auch geworden mit den zwei anderen Kindern.
Das ist ja auch natürlich ein Stück weit nachvollziehbar, weil eben auch gerade Boulevardmedien haben ja oft so ein heischeres Interesse an Königshaus und wollen irgendwelche Skandale irgendwo herausfiltern. Und dass man da natürlich dann irgendwann mal sagt, da muss man ganz klare Grenzen ziehen, das ist, finde ich, auch sehr, sehr nachvollziehbar. Wie frei warst du so in deiner Recherche? Also hast du das Gefühl gehabt, du kannst wirklich dir das auch anschauen, was du dann dir anschauen möchtest? Oder warst du auch sehr, sehr stark gelenkt vom Hof, wo der Hof gesagt hat, okay, hier hast du Zugang, da aber nicht. Wie war das bei der Recherche?
Also ich finde, die haben mich nicht versucht zu lenken überhaupt eigentlich, sondern ich musste die ganze Zeit selber versuchen herauszufinden, was macht die Königin heute oder diese Woche oder diesen Monat. Und es gibt ja einen Kalender auf der Webseite, aber da steht nur einige Sachen. Und ich wollte ja nicht diese zeremoniellen Sachen, also die Jubiläen und so, sondern ich wollte ja wirklich mehr Fokus haben auf ihre Organisationen. Und dann habe ich versucht, ein paar andere so Veranstaltungen mitzumachen, wo ich wusste, dass das könnte vielleicht dann auch interessant sein. Und die haben eigentlich auch ja zu alles gesagt. Nur eines durfte ich nicht. Ich durfte nicht bei der Planungssitzung dabei sein, weil die haben ja jede Woche am Dienstag eine große Sitzung, wo die dann natürlich schauen, was machen wir jetzt und lang, kurzfristig. Und die vorbereiten sich ja immer sehr viel auf ihre Aufgaben. Und dann das haben sie von vornherein gesagt, da darfst du nicht dabei sein. Und dann habe ich versucht, aber kann ich vielleicht, wenn die Königin in einem Auto sitzt und sich von einem Platz zum anderen begibt, kann ich da vielleicht dabei sein und sie ein bisschen fragen. Und da haben die gesagt, nein, das geht auch nicht, weil während dieser Autofahrt, da wird auch Planung gemacht. So viel Zeit geht ja für Planung, für Vorbereitungen und das wollen die natürlich nicht, dass das veröffentlicht wird. Also was sie rauslassen, wozu sie ja oder nein sagen, das ist natürlich ein bisschen heikel. Aber alle Sachen, die ich machen wollte, habe ich auch gemacht und die haben auch nicht versucht, irgendwie was zu ändern oder zu. Also ich habe das Gefühl gehabt, als der Beschluss da war, dass ich sie begleiten durfte, dann war auch alles so, wie es war. Die haben nichts vorgemacht oder so, sondern es war dann normale Vorstandssitzungen, normale alles mögliche andere, wo ich dabei war und so. Und das ist so abgelaufen, glaube ich, wie es auch ohne mich wäre. Und dann habe ich auch ein paar eigene Interviews mit der Königin bekommen, wo wir nur beide, und da waren wir eigentlich auch alleine, also nur wir zwei. Und andere Male war immer jemand dabei von der Pressestelle oder so. Aber jetzt war ich auch einmal zu einem langen Gespräch alleine mit ihr in ihrem Arbeitszimmer. Und das war natürlich auch sehr interessant. Da konnte ich natürlich auch ganz andere Fragen stellen und viel, was ich dann während der Zeit, als ich sie begleitet habe, dann auch gesammelt habe. So das war ja auch gut, dass ich dann zweimal richtig mit ihr hinsetzen konnte.
Du hast gerade gesagt, selbst im Auto, auch da wird sie informiert. Das ist auch Teil sozusagen ihrer Arbeit. Und das wird wirklich sehr deutlich im Buch, dass sie sehr, sehr viel Arbeit, sehr engagiert ist in verschiedenen Belangen. Zum Zeitpunkt der Recherche, deine Recherche war Silvia ungefähr 80 oder vielleicht ein Jahr jünger oder ein Jahr älter, aber grob in diesem Alter. Also durchaus schon betagt, aber trotzdem ein unfassbares Arbeitspensum. Hat sie dich da auch so ganz persönlich beeindruckt?
Ja, ich war beeindruckt und ich habe auch viele von ihren Mitarbeitern mit denen geredet darüber und gefragt, wie ist sie als Chefin und so. Und die waren auch alle recht erschöpft, muss ich sagen, weil das Tempo ist sehr hoch und sie bekommt dauernd neue Ideen, was sie machen will. Und ich habe das Gefühl bekommen, dass sie wirklich versucht, ihre Zeit zu nutzen, so viel wie möglich, um alles Mögliche zu machen. Und da müssen natürlich diese Mitarbeiter diese Ideen umsetzen. Und man darf das ja, es muss auch schnell gehen, weil sie will viel machen, aber es muss auch gut gemacht werden. So, man darf keine Fehler machen, weil dann kann ja die ganze Monarchie dann plötzlich in Frage gestellt werden. Und nicht nur sie persönlich, sondern auch die ganze Monarchie. Und das ist natürlich eine schwierige Frage. So, die müssen auch ganz, ganz genau alles machen. Und sie ist, ich habe da gehört, sie schickt SMS in der Nacht. Und sie ist ja auch in ihren Organisationen in viele Länder tätig. Und da gibt es auch andere Zeitdifferenzen und so. Und dann, also sie schläft sehr wenig, habe ich verstanden. Das haben auch die ihre engsten Mitarbeiter gesagt. Und sie will wirklich die Zeit nutzen, so viel wie möglich. Das hat mich sehr beeindruckt. Und ich glaube auch, der König ist auch so. Also die haben so die ganze Zeit gelebt. Sie sind beide sehr, sehr viel unterwegs. Und natürlich ist auch viele solche Sachen, wie, wo man dabei sein muss, so im militärischen Bereich. Und der König ist ja der Staatschef, er hat ja natürlich andere Aufgaben. Aber sie nutzt ihre eigenen Möglichkeiten sehr viel, um etwas zu machen, was sie selber machen will. Und das macht sie sehr gezielt und sehr, sehr stark und mit sehr starker Wille.
Kommen wir mal zu dieser Arbeit oder ihren Schwerpunkten, die sie selber setzt. Sie hat mehrere Stiftungen gegründet, ist Vorsitzende oder Ehrenvorsitzende von Fonds und Stiftungen. Ich möchte mal drei davon herausgreifen, weil ich glaube, das sind auch die drei, die ihr so besonders am Herzen liegen. Das ist Sylvia Hammett, das ist Mentor und die World Childhood Foundation. Welche Ziele verfolgen diese Stiftungen und warum sind sie der Königin so wichtig?
Ja, diese Stiftungen hat sie ja selber gegründet, als die Kinder ein bisschen größer waren. Und sie hat, ich habe da ein Interview gemacht mit der Prinzessin Christina, das ist ja die jüngste Schwester von dem König. Die sind ja gleich alterlich und die war ja da im Stockholm, im Schloss, als die Königin kam zum ersten Mal. Und die haben ein Gespräch gehabt. So, die Königin hat Christina gefragt, was kann ich machen mit meiner Rolle als Königin? Und da sagte Christina, ja, aber du kannst ja im Roten Kreuz oder so arbeiten, das hat sie ja selber gemacht. Aber da hat die Königin gesagt, nein, ich will meine eigenen Fragen haben, meine eigenen Organisationen. Und das hat sie dann in den 90er Jahren auch gemacht. Sie hat, das erste war Mentor, das ist diese Stiftung, wo man versucht, also junge Leute, erwachsene Mentoren zu organisieren, damit die ein bisschen Unterstützung bekommen können, wie sie ins Arbeitsleben gehen sollen und was die so brauchen. Und das ist so die erste, was sie gemacht hat. Und dann als zweites kam Sylvia Hammett. Ihre Mutter war ja schwer krank in einer Demenzkrankheit. Und sie hat entdeckt, die Königin, dass es gab zu wenig, man wusste zu wenig über diese Krankheiten. Und deswegen hat sie diese Stiftung dann gegründet, wo man macht ja Ausbildungen für Leute im Pflegebereich. Und man fing an mit Krankenschwestern und so, aber jetzt ist ja der ganze Pflegebereich kann diese Ausbildungen bekommen. Und auch im Ausland auf mehrere Sprachen und das hat sich sehr, sehr erweitert. Jetzt sind es auch Ärzte, Psychologen, Zahnärzte, alle möglichen in diesem Pflegebereich, die auch diese Ausbildung bekommen können, wie man mit diesen Demenzkrankheiten umgehen kann und soll. Und das ist eine große Organisation geworden. Und als drittes hat sie World Childhood Foundation gegründet und das ist ja eine, sie hat es gemacht, als auch dieses mit sexueller Missbrauch von Kindern. Das hat sie angesprochen und damals, das war Ende 90er Jahre, war das ja viele Leute, die meinten, sowas kann ja eine Königin nicht machen. Das ist ja schreckliche Sache. Sowas kann man ja, darüber kann man nicht reden. Aber das hat sie gemacht und da hat sie einen großen Mut gezeigt, finde ich, dass sie diese schwierigen Themen angesprochen hat. Und diese Organisation Childhood ist ja auch sehr groß geworden. Es ist ja in den USA, es ist jetzt in viele Länder tätig und man sammelt geld von alle möglichen Wohltätigkeitsveranstaltungen. Und sie ist dann auch eine Autorität jetzt in diesem Zusammenhang und wird auch in verschiedene Konferenzen dabei sein und so. Also sie hat diese wirklich sich in diese Fragen spezialisiert.
Die Königin da als Vorsitzende oder Ehrenvorsitzende zu haben, das ist natürlich ein Zugpferd, das ist ganz klar. Aber bei deiner Recherche hast du auch festgestellt, dass Königin Silvias Rolle deutlich umfassender ist, als irgendwie nur einfach so einen royalen Glanz zu verbreiten. Wie bringt sie sich ein in diese Stiftungen?
Ja, man denkt, sie ist vielleicht ein Symbol oder so, aber sie ist wirklich auch mehr als ein Symbol. Sie arbeitet sehr intensiv mit diesen Organisationen. Sie ist immer dabei bei allen Vorstandssitzungen. Sie reist sehr viel. Sie auch in mehrere Länder, wo diese Organisationen tätig sind. Und sie ist auch sehr gezielt in ihrer Arbeit. Sie weiß ganz genau, wann sie kommen soll und wann nicht. Wo zum Beispiel ist ja diese Frage mit diesem Childhood-Häuser, das ist ja aktuelles Thema in Deutschland. Also ein Haus, wohin Kinder kommen, die von sexueller Missbrauch oder Gewalt ausgenutzt sind. Und die werden da betreut und verhört auch in den Ermittlungen über diese Sachen. Und dafür hat sie ja sehr eingesetzt, diese Childhood-Häuser, weil sie meint, das ist eine rechtliche Sache, dass der rechtliche Vorgang so gut wie möglich wird. Weil diese Kinder werden dann von spezial ausgebildeten Leuten verhört und dann kann die Gerichtsverhandlungen mehr auch besser geführt werden. Und das hat sie jetzt auch sie ist sehr erfolgreich geworden in dieser Sache. In Deutschland hat ja die Regierung beschlossen, dass man in alle Bundesländer ein Childhood House haben soll. Und dann fährt sie auch gerne dorthin, wenn ein neues Childhood House eingeweiht wird. Da kommt ja natürlich sehr viele Medien. Und das weiß sie ja ganz genau. Und ich war dabei eigentlich, dass das erste eingeweiht wurde in Deutschland. Das war 2018, glaube ich. Das war in Leipzig und es war, glaube ich, 80 Medien und alle haben ein Interview bekommen. Und sie weiß dann ganz genau, dass ihre Präsenz natürlich eine große Bedeutung hat für diese Frage.
Das wird ja vielleicht auch so ein bisschen in deinem Untertitel im schwedischen Original auch deutlich. Dort heißt das Buch ja Makt och möjligheterna, also die Macht und die Möglichkeiten. Also sie ist sich schon auch bewusst, dass sie aufgrund ihres herausgehobenen Amtes, ihrer herausgehobenen Stellung, dass sie natürlich da auch Möglichkeiten schaffen kann, um diese Arbeit der Stiftung voranzutreiben, um Geld von den Reichen einzusammeln, wie auch immer, um Kontakte herzustellen. Also sie nutzt schon auch ihre Position sehr gezielt aus, um quasi Ziele für diese Stiftung zu erreichen, oder?
Ja, sehr gezielt. Und als ich diesen Titel auf dem Buch hatte, die Macht und die Möglichkeiten, hat sie eigentlich, weil sie durfte ja das Buch lesen vorher und alle anderen auch, die im Buch interviewt sind. Aber ich habe dann gesagt, ich werde ändere nur, wenn es Faktenfehler sind. Aber sie meinte, sie fand diesen Titel nicht so gut, diese Macht und die Möglichkeiten, weil sie hat gesagt, wir haben ja keine Macht. Und dann habe ich gesagt, aber ja, sie haben vielleicht keine politische Macht oder parteipolitische Macht oder so, aber sie haben natürlich eine Möglichkeit, die Macht auszuüben, weil sie eine Königin sind. Und dann hat sie auch dann ja gesagt, ja, das haben sie vielleicht recht und so. Und dann hat sie das verstanden, aber das Wort Macht ist natürlich auch immer, kann ja ein bisschen negativer Klang haben. Aber ich finde ja, dass sie nützt wirklich ihre Macht und ihre Möglichkeiten. Und sie hat auch so einen inoffiziellen Spruch, sie ist ja nicht die regierende Königin, sie hat keinen offiziellen so einen Slogan oder Spruch, aber das ist, also wenn, man muss, wenn man kann und wenn man die Möglichkeit, muss man es nehmen. Das ist so ihre Mantra. Und und sie hat ja natürlich auch eine riesengroße Möglichkeit, die Aufmerksamkeit zu bekommen für ihre Fragen. Und das tut sie auch wirklich. Das ist wirklich ihr Anliegen und ihr Ziel, diese Fragen voranzubringen.
Mir ist ein Moment in Erinnerung, den du im Buch beschreibst, Da ist Königin Silvia im Schloss Gripsholm in Mariefred, wo der World Children's Prize verliehen wird. Du bist dabei und hoffst so ein bisschen auch darauf, dass neben diesem ganz offiziellen Teil du auch bei einem Gespräch der Königin mit den Preisträgern dabei sein kannst. Und es wirkt dann aber erstmal so, dass es ein solches Gespräch gar nicht gäbe. Und am Ende bekommst du heraus, dass die Königin sehr wohl mit den Kindern gesprochen hat, aber eben niemand von den Medien hat davon erfahren, niemand war dabei. Und sie wollte also offensichtlich nicht das große Rampenlicht in diesem Moment, sondern war wirklich an den Kindern und deren Meinungen oder Erfahrungen oder so interessiert. Das war für mich so ein Moment, in dem ich gemerkt habe, es geht ihr wirklich um die Sache. Also es geht ihr nicht nur um den Glanz, um die tollen Bilder oder sonst irgendetwas, sondern es ist wirklich die Sache, die oder die Menschen, die sie interessiert. Ist das richtig so vom Bild, das ich bekommen habe?
Mhm. Ja, ich glaube, das stimmt so. Das ist auch mein Eindruck, dass auch überall, wo wir hinkamen, da war sie sehr, wollte sie sehr gerne mit Leuten sprechen. Also wir waren zum Beispiel zusammen mit ukrainischen Flüchtlingskindern, als der Krieg da angefangen hatte. Und da hat sie auch von vorne gesagt, ich will einen Dolmetscher haben, ich will mit den Kindern reden. Und überall, wo wir waren, hat sie wirklich auch also lange Zeit mit Leuten geredet. Auch, also sie ist zum Beispiel die Schirmherrin für diesen deutschen Damenclub. Und da kommt sie zum Adventsfeier jedes Jahr und da singt man natürlich deutsche Weihnachtslieder und so. Und da geht sie auch, also wirklich, und spricht mit den Leuten sehr viel. Es ist nicht nur so 5 Minuten und dann ist sie wieder woanders, sondern sie bleibt da, sie ist da mehrere Stunden, sie nimmt sich Zeit und sie ist wirklich interessiert an Leuten und sie hat auch ein Gedächtnis, das unglaublich groß ist. Sie kennt Leute wieder, sie weiß, worum sie gesprochen haben, sie kennt den Namen und das ist, Leute werden natürlich ganz erstaunt, weil alle wissen ja, dass sie so viele Leute trifft jeden Tag und wie kann sie sich das erinnern? Das ist ja sehr merkwürdig. Aber sie hat ein gutes Gedächtnis und auch ein gutes Interesse für Leute. Und man sieht das auch, also mit ihrem Blick. Sie hat eine Art von Scanning, so von der Situation, von einem Zimmer, wo sie reinkommt. Dann schaut sie ganz genau, wer ist hier. Öfters ist sie natürlich ganz bewusst und weiß das vorher natürlich, weil sie auch gut vorbereitet ist. Aber dann versucht sie auch mit jedem einen Blick zu geben. Also das fühlt man sich sehr so bestätigt. Und das macht sie mit allen, nicht nur so Leute mit Macht oder so, sondern wirklich alle Leute, die sie trifft. Und das sind sehr viele.
Auch im Umgang mit den Medien, also ist sie Medienprofi?
Ja, also ich finde, sie ist, sie hat ja eine schlechte Erfahrung gehabt mit den Medien damals, als diese Geschichte kam mit ihrem Vater, dass er eine Mitgliedschaft hatte in der NSDAP damals. Und das hat sie sehr besorgt, diese Sache. Und sie wusste gar nicht, was sie machen sollte. Ich glaube, sie war sehr schockiert selber und sie wusste nichts von dieser Geschichte. Und sie wusste auch nicht, wie sie damit umgehen sollte. Und das war, glaube ich, einer von ihren größten Krisen. Das hat sie auch bestätigt, als sie darüber gefragt habe. Und die Essstörungen dann mit der Kronprinzessin. Aber sonst ist sie sehr, sie weiß ganz genau, wie sie sich benehmen soll vor den Fotografen und so. Und sie schaut immer in die Kamera und wenn der König nicht gute Laune ist, dann versucht sie ihm dann ein bisschen anzuregen, dass er auch ein bisschen lächeln soll und so. So natürlich dieses Oberflächliche mit Bilder und Fotografen und so, da ist sie ja natürlich sehr, sehr professionell. Aber wenn es zu Interviews kommt, dann ist es ja natürlich nicht jeder, der ein Interview bekommt. Und man muss da sehr viel kämpfen darum. Und da ist sie sehr genau und wirklich ganz wenig eigentlich. Und nur zu besonderen Anlässen. Und besonders, wenn es um ihre eigenen Themen geht, dann ist es ja leichter. Mhm. Und aber diesen Umgang mit den Medien sonst ist ja mehr so, dass die gute Bilder bekommen und sie sieht immer gut aus, sie weiß, wie sie sich benehmen soll. Und sie ist sehr professionell und diplomatisch, aber sie hat auch eine spontane Seite. Sie lacht sehr gerne, sie ist lustig, sie macht Witze. Sie hat ja diese beide Seiten in ihrer Persönlichkeit. Und das finde ich ja sehr, sehr interessant. Sie wirkt deswegen auch sehr charmant und sehr, sehr also lustig, obwohl sie auch diese Aura, von königliche Aura auch hat.
Du hast gerade diese angebliche Nazi-Vergangenheit ihres Vaters angesprochen. Da gibt es so andere Themen, auch diese angeblichen Eskapaden des Königs, die im doch sehr umstrittenen Buch, den Mutwillige Monarchen, aus dem Jahr 2010 war es, glaube ich, beschrieben werden. Das sind solche sehr sensiblen Themen. Es ist auch so, dass sie, obwohl sie jetzt 50 Jahre Königin von Schweden ist, dass es immer noch viele Schweden gibt, die sich irgendwie über ihr schlechtes Schwedisch irgendwie da Witze machen oder sonst irgendetwas. Das ist auch so ein Zeichen dafür, dass sie eben doch noch als Fremde vielleicht wahrgenommen wird. All diese Themen, dass sie immer wieder da sind, auch teilweise auch aufgebauscht werden. Beeinflussen solche Themen die Königin in ihrem Agieren, also nicht nur den Medien gegenüber, sondern auch ganz grundsätzlich, wie sie so auftritt? Also hat das eine Auswirkung auf sie?
Ich weiß nicht genau. Also dieses mit ihrer schwedischen Sprache wird sehr oft angesprochen. Also ich habe das auch von vielen Leuten gehört. Viele Leute, die ich getroffen habe, die wussten, dass ich dieses Buch schreibe, und die sagen, ja, ist ja komisch, dass sie nicht so gut Schwedisch spricht. Und mein Eindruck ist ja auch so, dass sie spricht viel besser Deutsch als Schwedisch, und sie spricht aber dann auch natürlich Portugiesisch und Englisch und Französisch und Spanisch. Und sie war auch eine ältere, nicht ältere, aber sie war 30, als sie nach Schweden kam, und sie musste auch direkt anfangen zu arbeiten. Sie hatte auch keine Zeit, sich hinzusetzen eigentlich und toll die Sprache zu studieren. So deswegen ist das ein bisschen, also sie hat es nicht ganz umfasst. Sie kann sich natürlich gut ausdrücken. Sie spricht ja natürlich immer Schwedisch, aber ich habe auch gemerkt, in diesen Organisationen, die sie selber hat, da wird ja viele Sprachen gesprochen, und man hat ja diese digitalen Sitzungen und so, und da wechselt man ja zwischen Englisch und alle möglichen Sprachen, und das fällt ihr ja natürlich überhaupt nicht schwer. Also sie hat ja eine gute Sprachbegabung und Sprachausbildung auch. Aber dieses ist noch ein bisschen, was die Leute gerne ansprechen, also die schwedischen Leute, weil da ist ja nicht richtig Schwedisch geworden, obwohl viele respektieren sie natürlich. Aber ich finde auch, das Königshaus hat selber einen Fehler gemacht, dass sie nicht mehr von ihrer Arbeit selber berichten. Jetzt mit sozialen Medien und so, da wird es ja ein bisschen mehr gemacht. Aber sie wollen sich nicht irgendwie hervorheben, was die machen. Und das, glaube ich, ist ein Fehler, weil da wissen ja Leute nicht. Die glauben nur, dass sie da herumlaufen und sehr hübsch sind und tolle Kleider haben und so. Aber sie wissen nicht, dass die jeden Tag alles Mögliche andere machen und das auch sehr gute Sachen sind. Und das hat mich auch eigentlich erstaunt. Ich wusste ja natürlich auch nicht so im Detail, was sie in ihren Organisationen da macht, aber viele kennen vielleicht Childhood, haben was davon gehört, aber nicht sehr viel. Und die haben ein bisschen selber Schuld daran, finde ich, dass sie sich nicht mehr besser in den Medien auch hervorstellen oder vorstellen können, finde ich.
Woran liegt das? Hast du da eine Idee?
Die Medien sind mehr so reaktiv und haben nicht eine offensive Medienstrategie, glaube ich. Und die Presseabteilung die ist natürlich viel größer jetzt als am Anfang. Und man versucht dann nur, zu alles Ja zu sagen, überall dabei zu sein. Aber auch weil es so wenig Interviews gibt, dann wird es ja nur Bilder und Oberfläche. Und wissen ja auch die Leute nicht, was die eigentlich da machen. Und dass die auch überall herumreisen, ohne dass es eine Aufmerksamkeit gibt. So wie ich war dabei beim Krankenhausbesuch zum Beispiel am Anfang von dieses Projekt, wo die selber nur wissen wollten, wie ist man mit der Pandemie umgegangen. Da sind die in alle Teile von Schweden herumgereist, um alle diese Regionen zu fragen, wie war das bei euch mit der Pandemie und so. Und das ist ja, da ist keine Aufmerksamkeit in so einem Besuch. Und natürlich wissen dann Leute nicht, dass sie das machen, sondern die glauben nur, dass die im schönen Abendessen und tolle Reisen machen und so. So ist ein bisschen der eigene Fehler, glaube ich. Und natürlich auch, man kann ja auch sagen, dass die Medien hätten auch mehr fragen können und besonders zu diesen Themen dann ein bisschen mehr berichten können. Das wäre natürlich nicht unmöglich gewesen.
Jetzt haben wir einmal die Tätigkeiten in Ihren Stiftungen, die ihr sehr am Herzen liegen, wo sie sehr, sehr engagiert ist. Aber dann, du hast es auch schon mehrfach angesprochen, gibt es natürlich auch diese Momente, wo sie als Königin zusammen mit dem König irgendwelche Dinge eröffnen muss, irgendwelche Bändchen durchschneiden oder sonst irgendetwas, diese rein repräsentativen Tätigkeiten. Sie ist zudem auch noch Ehrenmitglied und Schirmherrin in wirklich sehr, sehr vielen anderen Vereinen, vom, ich weiß nicht, königlich-schwedischen Segelverein über den Stockholmer Knabenchor bis hin zur schwedisch-deutschen Gesellschaft. Es ist eine riesenlange Liste, die auch hinten in deinem Buch drin ist. Ist sie da dann bei solchen Sachen ähnlich engagiert oder ist das für sie dann doch eher so das wenig Wichtigere? Hast du da irgendwas feststellen können oder ist sie bei allem, was sie als Beruf Königin machen muss, ähnlich engagiert?
Ich glaube, die müssen ja auch Nein sagen zu allen möglichen Einladungen und besonders von den Organisationen natürlich, wo die diese Schirmherrschaft hat. Aber sie sucht sich aus, was die wichtig finden und zum Beispiel dieser Damenclub in Schweden, der ist ja ein sehr alter Club von Frauen, die also seit vielen Jahren hier sind. Das macht sie jedes Jahr. Das ist wirklich, und das haben die auch berichtet. Ich war auch selber dabei. Es gibt auch einen anderen, sie hat einen Tag der Älteren gegründet in ihrer Heimat, da wo sie wohnt, in Drottningholm. Da ladet sie alle ältere Leute ein zu einem Treffen, einen ganzen Tag lang, wo sie herumläuft und mit den Leuten redet und man trinkt da Kaffee und so. Und das hat sie ja selber, das ist ihre eigene Idee. Dann ist es natürlich gewisse Sachen, wo die natürlich dabei sein müssen und die sind immer gut vorbereitet. Es ist nicht so, dass sie, also sie weiß ganz genau, was ist heute, was machen wir heute, wie soll ich angekleidet sein, was soll ich machen. Alles das ist ja genau, sehr genau vorbereitet. Ja, die Königin sucht ja selber ganz genau aus, welche Veranstaltungen, wo sie dabei sein will und wo es auch nützlich ist vielleicht für ihre Organisationen und so. Und ich war mit ihr zum Beispiel in Brasilien mit The Childhood und da war so ein Abendessen für reiche Leute, die mussten dann ganz viel Geld bezahlen, um dabei zu sein. Und sie war natürlich der Ehrengast. Und dann habe ich auch gehört, dann, dass sie ganz genau gezielt beschlossen hat, wer zusammen mit ihr am Tisch sitzen sollte. Und das sollte dann ein hoher Richter sein in dem höchsten Gericht von Sao Paulo, wo wir dann waren in Brasilien. So sie ist ja sehr, weiß ganz genau, um ihre Zeit zu nutzen, um so viel wie möglich dann für ihre Themen zu bewerben oder anzusprechen. Und dann muss sie natürlich auch zu vieles Nein sagen wahrscheinlich, weil die auch nicht so viel Zeit haben und sie muss wirklich auch ihre Prioritäten haben. Aber es muss auch abgewogen, eine Balance sein, auch mit dieser offiziellen Sache natürlich. Und zum Beispiel Nobel ist ja immer fast eine Woche lang, wo sie dauernd auf den Füßen sind und dauernd sich mit diesen Preisträgern beschäftigen. Und es ist Mittagessen und Abendessen und Bankett und ich weiß nicht alles und Preisverleihung. Und das ist ja so der Höhepunkt von dem Jahr. Und danach sind die auch recht erschöpft, habe ich auch von ihren Mitarbeitern gehört. Ich habe ja gefragt, ob die nicht vielleicht so ausgebrannt wird von dieser ganzen Arbeit. Und die haben dann gesagt, nein, aber sie wird ja oft ein bisschen erkältet. So, da habe ich verstanden, okay, sie ist dann ein bisschen müde dann nach diesem ganzen Jahr. Und dann erholen die sich wieder während Weihnachtsferien und dann im Sommer natürlich auch. Und im Sommer ist ja nicht so viele Veranstaltungen, aber sie sind trotzdem ein bisschen unterwegs, auch während dem Sommer und im Urlaub und machen ja natürlich auch mindestens zwei längere Auslandsreisen, so Staatsbesuche jedes Jahr. Und sie sind auch dann auch, haben zwei Staatsbesuche in Schweden. Und die sind auch total vorbereitet und sind sehr, sehr, sehr viele Ereignisse während dieser Staatsbesuche, die natürlich geplant werden müssen.
wenn wir beim Thema Staatsbesuche sind, sind wir auch schon beim Thema Politik. Das ist ja schon etwas ganz Spannendes. Das Königspaar sollte sich ja nicht zu aktuellen politischen Themen äußern. Zugleich sind aber die Bereiche, in denen sich Silvia engagiert, die sind ja alle höchst politisch. Also sei es die Pflege, die Ausbildung von Pflege, aber natürlich auch die Integration von eher abgehängten Jugendlichen, Childhood, da geht es um Kinderrechte, um sexuellen Missbrauch. Das sind natürlich höchst politische Themen. Wie bewegt sich da die Königin in diesem Spannungsfeld?
Ja, sie hat das jetzt gelernt, so wie man das sagt. Also dass sie meint, es ist humanitäre Fragen und nicht politische Fragen. Aber es ist ja politische Fragen. Der Unterschied ist ja wirklich ganz klein. Und besonders das auch jetzt mit sexuelle Übergriffe im Internet. Das liegt ja jetzt auf dem Tisch in der EU. Das ist eine ganz schwierige Frage. Und man weiß nicht, wie man damit umgehen soll. Aber es ist ja wirklich ein aktuelles politisches Thema. Und da hat ja Childhood und sie eine sehr also starke, machen eine sehr starke Aussagen zu diesen Themen. So natürlich ist das eine, der König ist ja natürlich immer der wichtigste Person, so, weil er ist ja der Monarch und er ist der Staatschef. Und manchmal hat er sich ja auch zu politischen Themen geäußert. Und dann wird es natürlich eine riesen Diskussion darüber und viel Debatte und so. Und dann ist er ein bisschen mehr vorsichtig und sagt dann nicht so viel. Aber sie macht ja sehr viel politisch in ihre Organisationen, obwohl sie es vielleicht dann nicht so öffentlich, aber ihre Reden, wenn sie zum Beispiel eine Rede hält zu diesen Themen, ist das sehr deutlich, dass sie dann natürlich auch eine Meinung hat dazu. Und ich habe auch sehr gemerkt, wie engagiert sie ist in der Ukraine nach dem Krieg. Weil Childhood hatte ja auch viel da gemacht vor dem Krieg und sie hat da viele Kontakte und sie ist ja im ständigen Kontakt mit der Frau von dem Präsident Zelensky und wie man also Kinder helfen kann in der Ukraine. Und natürlich ist das sehr politisch und ich habe das auch gespürt, dass sie eine sehr starke politische Meinung hat, zum Beispiel zu dem Krieg in der Ukraine. Mhm. Und das hat ja auch der König neulich gezeigt bei seinem Besuch dort.
Genau, der war jetzt ja gerade erst dort. Da gibt es auch diesen Moment während deines ersten längeren Interviews mit der Königin, da fragst du sie, wie sie darüber denkt, dass Childhood Russland vor einigen Jahren das Land verlassen musste. Das war es so, weil sie eben in Russland als Agent oder als feindliche Organisation eingestuft wurde. Da ist ja so etwas, wo das eben sehr, sehr aktuell politisch wird. Und da antwortet die Königin, ich sollte mich nicht dazu äußern. Punkt. Gab es da oft solche Momente, wo du gemerkt hast, okay, da kommst du jetzt gerade nicht richtig weiter, da wird dann sozusagen auch einfach sozusagen abgeblockt und sagst, sage ich nichts dazu, fertig?
Ja, das ist ihre diplomatische Seite auch. Sie weiß ganz genau, dass sie offiziell nicht so etwas sagen kann. Aber als wir da vor dem Interview ein bisschen geplaudert haben und so, dann haben wir natürlich über diese Themen auch geredet und da merkte ich auch natürlich, dass sie sehr engagiert war und dass sie eine klare Meinung hat natürlich und das zeigt sie dann auch, aber was sie tut und nicht mehr so viel, was sie sagt und das ist natürlich Diplomatie und sie sagt auch bestimmt sehr viel auch im nicht öffentlichen Zusammenhängen.
Beruf Königin heißt dann eben auch, dass man bestimmte Freiheiten auch aufgibt, zum Beispiel eben die Freiheit, sich politisch ganz frei zu äußern, aber auch zum Beispiel das Wahlrecht. Das hat die Königsfamilie zwar, schreibst du auch in deinem Buch, aber sie darf oder sie sollte es nicht ausüben. Zudem gibt es ja recht veraltet wirkende Vorschriften, dass die Mitglieder des Königshauses protestantisch zu sein haben. Also Königin zu sein heißt auch, Freiheiten aufzugeben. Da hast du auch sie danach gefragt. Wie reagierte sie auf diese Fragen?
Sie war ein bisschen unvorbereitet, glaube ich, ein bisschen erstaunt auch, dass ich diese Themen aufgegriffen habe. Besonders habe ich ja das mit der Religionsfreiheit, weil das ist ja eine sehr persönliche Sache. Und ich weiß ja, dass sie auch sehr gläubig ist. Sie ist ja steht, glaube ich, auch sehr dem katholischen Glauben nahe, weil sie ist ja auch in Brasilien aufgewachsen. Ihre Mutter war katholisch. Aber das Königshaus ist ja eine konservative Institution und die wollten ja, als der Staat von der Kirche getrennt wurde in Schweden, über 20 Jahre her, da wurde ja das Königshaus gefragt, wollen sie wirklich diese Regel noch haben, dass sie protestantisch sein müssen? Und dann haben sie gesagt, ja, das wollen wir behalten. Und Ich fand das ein bisschen komisch, weil ich finde, das ist ja einer von den wichtigsten Menschenrechten, die man haben kann. Und die sind ja für Menschenrechte und für die Demokratie natürlich und stehen ja alle hinter diese Fragen. Aber dann hat sie gesagt, nein, aber das dürfen wir nicht. Wir dürfen nicht wählen gehen. Und dann habe ich gesagt, ja, doch. Ihr habt ja, sie hat mir auch gesagt, dass sie diesen Stimmzettel hatte. Also ihr könnt wählen, das ist erlaubt. Nein, nein, das wird nicht erlaubt. Und wir haben ein bisschen so hin und her geredet. Und dann habe ich gesagt, ja, aber vielleicht es wäre eine Idee, dass sie zum Wahllokal gehen und die Leute auffordern zu wählen, weil die Wahlbeteiligung geht ja immer runter, auch in Schweden. Und viele Leute gehen ja überhaupt nicht wählen. Und da hat sie mich sehr erstaunt angeschaut und gesagt, nee, das können wir absolut nicht machen. Und ich sage, warum nicht? Also das wäre doch eine gute Sache. Nein, 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 das geht nicht. Und dann natürlich, wenn die das machen würden, dann wäre es natürlich eine Diskussion, welche Partei wählen die jetzt diese Diskussion wollen die nicht haben, weil die dürfen ja laut dem Grundgesetz nicht politisch sein, sondern das ist ja so das Abkommen, das man hat mit der Monarchie gemacht in Schweden, dass okay, ihr dürft bleiben, aber ihr dürft euch nicht in die Politik einmischen und so ist das ja auch. Da versuchen sich daran zu halten. So, das ist natürlich ein bisschen ein Balanceakt, es zu machen, wenn man alle Leute haben ja eine Meinung zu Sachen und sie ist ja sehr engagiert. Dann ist es natürlich schwierig, dass das nicht richtig hervorkommt.
Also es gibt eben dann doch recht starke Traditionen, denen sie sich auch unterwirft, so ein Stück weit.
Ja, die sind sehr traditionsbewusst und ich glaube, der König ist ein recht konservativer König, obwohl er war ja sehr jung, als er König wurde und man dachte, jetzt wird es ein bisschen modernere Monarchie werden, aber natürlich hatte er auch die Aufgabe, die Monarchie zu bewahren. Und er ist ja der wichtigste Person da in dem Königshaus. Alle sind ja für ihn da, um ihn zu unterstützen in seiner Arbeit. Aber es wird natürlich interessant, wenn die Kronprinzessin das Amt übernimmt, wird sie da etwas ändern zum Beispiel oder aber es ist ja auch wichtig, dass man irgendwie diese Traditionen und diesen Flair und Glamour und das alles auch behalten muss, weil sonst haben sie ja keine Funktion eigentlich, weil das ist ja wie eine Werbung für Schweden, wenn die auftreten und auch in den Staatsbesuchen und so. Das ist gut für die Wirtschaft und für die Firmen und so. Aber da muss auch dieses dabei sein. Man kann es ja auch nicht, wenn man nicht es ändert und zu einer Republik geht, dann ist es ja etwas anderes. Aber da gibt es keine politische Partei in Schweden, die sich dafür einsetzen, sondern alle finden, das funktioniert gut, wie es ist. Und man will überhaupt nicht die Diskussion haben. Auch in diesem Jahr, es ist ja Wahljahr in Schweden, aber da dieses Thema gibt es überhaupt nicht. Und jetzt besonders nicht, weil die haben in den Umfragen auch recht gute Zahlen. Und da der König auch 80 wird und die haben dieses goldene Hochzeit und so und die benehmen sich gut, es gibt keine Skandale wie in Norwegen und in England und so und deswegen sind die im Moment sehr beliebt und da ist es ja überhaupt kein Thema, dass man das ändern will von der politischen Seite her.
Die Umfragewerte gerade für den König, die waren ja auch schon mal deutlich schlechter. Also gerade so vor, ich weiß, so 15 Jahren ungefähr, da war es eher so eine Delle. Da haben viele gesagt, es wird Zeit, dass Victoria übernimmt. Du hast aber gerade auch gesagt, diese großen Skandale, wie jetzt gerade in Norwegen, da sind wirklich sehr große Skandale. In England ist Andrew nicht länger Prinz, nachdem seine Kontakte mit Epstein bekannt worden sind. Also es gibt für viele Königshäuser gerade schon sehr, sehr turbulente Zeiten. Ich habe den Eindruck, das schwedische Königshaus ruht aber gerade, wie du es auch sagst, das ist relativ ruhig, gibt es keine großen Skandale. Also befördert das auch alles das Ansehen des Königshauses innerhalb der schwedischen Gesellschaft?
Das glaube ich sicherlich, weil viele Leute haben auch zu mir gesagt, ja, die sind ja okay, solange die keine Skandale machen, dann können wir die gerne behalten. Also das ist ungefähr der, finde ich, Das ist diese schwedische Art von lagom. Man also hat eine Balance da. Man meint, manche Leute sind natürlich sehr begeistert von das Königshaus und so. Aber die meisten sind so, ja, okay, die können bleiben, wenn sie sich benehmen. Das ist okay. Dann, die machen eine gute Arbeit und so. Die haben ein bisschen Respekt für doch, dass die was Gutes für Schweden machen und da können die bleiben. Aber dass alle so begeistert sind, so ist es ja auch nicht, finde ich.
Victoria ist ja so die große Sympathieträgerin. Ihr fliegen so ein bisschen auch die Herzen ja zu. Das ist bei Königin Silvia in Teilen vielleicht auch so, aber nicht ganz so stark auf jeden Fall wie bei Victoria. Die Journalistin Amelia Adamo, die du auch interviewst für dein Buch, die sagt, die Königin ist nicht volksnah, aber sie ist respektiert. Ist das eine treffende Beschreibung, wie Silvia in Schweden angesehen wird?
Ich glaube, in allgemein ist das so. Aber als ich sie begleitet habe, habe ich dann einen ganz anderen Eindruck bekommen, weil sie so gerne Leute anspricht und nahe kommt und sie hat keine Berührungsängste überhaupt. Sie spricht sehr gerne mit Jugendlichen, mit Kindern, mit Eltern, alle. Und das war mir nicht so klar, dass sie das so gerne macht. Und ich denke, Leute, die sie getroffen hat, werden natürlich sehr begeistert von ihr. Und auch von ihrer, sie hat eine sehr große Wärme und das sieht man natürlich nicht den ganzen, meistens da in der Berichterstattung, wenn die nur so steif da stehen in ihre schönen Kleider und ihre Kronen und Schmuck und alles. Da ist es eine ganz andere Stimmung und, ich denke, dass, mein Gefühl ist, dass in Deutschland hat man noch ein wärmeres Gefühl für die Königin als in Schweden. Aber vielleicht ändert sich das auch. Also mit den Jahren, sie wird auch sehr gut angesehen von vielen Leuten. Ich bin ja oft im Altersheim und so, mache Vorträge über mein Buch und da sind es ja ganz viele Leute, die meinen, ja, sie ist ja sehr gut und als Frau kann man sich dann vielleicht mehr identifizieren mit ihr als Männer. Und auch weil der König nicht so charmant ist immer, dann ist es ja, sie ist ja immer charmant, sie ist ja immer auch sehr präsent und sehr, aber und jetzt auch zum Beispiel im Sommer, da sind sie ja auf Öland und auf Soliden und dieses Schloss, da hat sich ja auch ein bisschen mehr geöffnet, dass die mehr Veranstaltungen machen, sie sind liksom, kommen ein bisschen näher an den Volk heran. Aber nicht zu nahe, weil dann ist es ja, dann verliert man so diesen Glanz und das ist auch nicht gut. Aber natürlich sind die ja normale Leute, aber die müssen ja diese Balanceakt machen. Sonst wären die dann, hätten die ja keine Funktion.
Beruf Königin, wir haben es jetzt schon ausführlich besprochen, heißt bei Silvia vor allen Dingen, dass sie sich sehr engagiert für ihre Stiftungen einbringt, für Childhood, für Mentor, für Silvia Hemmet und andere. Aber das ist ja das Besondere, wenn man Königin als Beruf ist, dass man das halt von dem Privaten nie so ganz trennen kann. Sie kann ja eben nicht nach Arbeitsschluss irgendwie das Kleid der Königin abstreifen, ist sie keine Königin mehr, sondern sie ist ja immer irgendwie Königin. Das ganze Private ist Teil ihres Berufs als Königin. Sie muss, du hast vorhin schon gesagt, eine ganz zentrale Aufgabe ist es, dass sie den König unterstützen muss. Also sie muss für ihren Mann da sein. Oder auch das Kinderkriegen ist ja auch irgendwo natürlich eine sehr, sehr private Sache, aber ist natürlich auch Teil der Aufgabe einer Königin, soll zumindest die Dynastie gesichert werden. Auch danach hast du sie gefragt, nach diesen Dingen. Da habe ich sie in den Antworten in dem Buch als recht entspannt wahrgenommen, dass sie diese Aufgaben sehr, sehr entspannt wahrnimmt und eben auch mitträgt. Ist das richtig?
Ja, ich glaube, sie ist eine professionelle Königin. Hat verstanden, was sie machen soll. Und am Anfang wusste sie ja gar nicht, worum es ging. Ich habe sie ja gefragt, wie war das? Und sie sagte, ja, das war wie ein drittes olympisches Spiel. Also es war jeden Tag was Neues. Also schwierig zu wissen. Und sie konnte auch nicht die schwedische Gesellschaft, welche Leute sind wer und so. Und dann hat sie sich ja dann ganz schnell mit Leuten umgeben und eine eigene Büro aufgebaut, damit sie auch mehr Hilfe bekommen konnte über wie kann man sich da vorbereiten, was soll man machen und nicht und so. Also sie hat das jetzt ja 50 Jahre gemacht und das ist eine lange Zeit und sie hat das sehr gut gelernt, glaube ich, was von ihr gefordert wird und sie ist auch ein bisschen mehr entspannt, glaube ich, jetzt als am Anfang, weil sie ist auch in ihre Person ein bisschen eine echte Person und dieses Engagement ist sehr echt und das spürt man auch, wenn man sie trifft, dass sie einen wirklich starken Wille hat, etwas Gutes zu machen und dann auch natürlich, dass sie, ich habe ein Kapitel geschrieben, dass sie nicht nur ein Zirkuspferd ist. Also das, sie ist ja nicht nur dann die ganze Zeit so, weil also so wie man sie sich vorstellt, dass eine Königin jeden Tag ist. Sie hat ja auch ihre eigenen Freunde. Sie fährt dann diskret, anonym und trifft sich mit ihren Freunden und so. Auch beide haben ja Freunde, die mit und Feste und so. Das habe ich auch gehört so. Aber dieser Teil kommt man ja nicht ran und das wollte ich auch gar nicht, weil ich denke, das ist nicht. Die haben auch gesagt, wir haben ein offizielles Leben, ein privates Leben und ein sehr privates Leben. Und da gibt es natürlich mehrere solche Hürden, die man. Und ich dachte, alle Leute haben ein Recht zu einem Privatleben. Also das war nicht mein Anliegen.
Auf jeden Fall. Ja. Ich finde, das macht das Buch auch aus, dass man hier eben eine ganz andere Perspektive sieht, eine Perspektive, die vielleicht auch so eben nicht so sehr in der Öffentlichkeit ist. Also jeder weiß, der sich so ein bisschen mit der Königin beschäftigt, Sylvia Hammett, das ist irgendwie ein Begriff, aber wie sie sich dann tatsächlich dafür einbringt oder dafür engagiert, das ist etwas, was auch mir jetzt bei der Lektüre des Buches ganz, ganz ja auch neu bewusst geworden ist. Und das ist, finde ich, die Stärke dieses Buches und diese ganzen sehr privaten Themen, genau. Das muss uns auch nichts interessieren. Da hat jeder das Recht auf viel Privatsphäre. Ja, Königin Silvia ist jetzt über 80. Du hast sie in deinem Buch als äußerst umtriebige, als vielbeschäftigte Frau beschrieben. Wie lange wird sie das noch durchhalten?
Ja, sie scheint sehr energisch zu sein. Ich habe sie jetzt kurz getroffen im September voriges Jahr und dann hab ich sie gefragt, wollen Sie jetzt nicht ein bisschen weniger arbeiten und so ein bisschen? Und dann sagt sie, I'm fit. Hat sie dann nur gesagt. Und sie ja, und sie scheint auch sehr fit zu sein. Sie ist ja noch überall dabei und manchmal natürlich sind die krank oder sind erkältet, aber sie scheinen ja beide sehr, sehr fit zu sein. Und jetzt wird es ja sehr viel geplant mit auch dem 80. Geburtstag von Karl Gustav und alles Mögliche hier. Und es scheint nicht weniger Tempo zu sein. Sie hat ja nur zugestanden, dass sie die Prinzessin Madeleine ein bisschen mehr Arbeit in der Organisation Childhood übernehmen wird. Aber sonst hat sie kein Zeichen gemacht, dass sie irgendwie weniger arbeiten will. Ich glaube, die sind beide so. Die sind neugierig, die wollen viel machen, die wollen ihre Zeit ausnützen. Und auch um etwas Gutes zu machen, glaube ich, um die Welt zu verändern.
Und damit sind sie dann auch Vorbilder. Ja, jetzt darf da erstmal gefeiert werden. Du hast gerade gesagt, am 30. April hat der König den 80. Geburtstag, dann im Juni die goldene Hochzeit und das 50. Thronjubiläum der Königin. Damit ist sie auch die längste Königin in Schweden. Also gar nicht die regierende Königin, das ist sie nicht, aber sie ist die Frau, die am längsten den Titel Königin hier auch trägt. Eine Frau, die nicht nur royalen Glanz versprühen will, sondern die tatsächlich etwas verändern möchte. Und ja, das wird in diesem Buch, in deinem Buch Beruf Königin, wie Silvia von Schweden die Welt verändert, wirklich sehr, sehr deutlich. Ein sehr spannender Einblick in dieses Leben, in dieses Arbeitsleben von Silvia. Ich danke dir für dieses Buch und natürlich auch ganz, ganz, ganz herzlich für das sehr ausführliche Gespräch über Silvia, über das Buch, über deine Reportage. Vielen Dank für diese Einblicke. Tack så mycket, Ingrid Törnqvist.
Ich danke auch. Tschüss. Hej då.
Ja, und Ingrids Reportagenbuch Beruf Königin, wie Silvia von Schweden die Welt verändert, ist im Hummes Hain Verlag erschienen. Die gebundene Ausgabe kostet 28 Euro. Den Link zum Buch findest du natürlich in den Shownotes, ganz klar. Ja, und alle Unterstützerinnen und Unterstützer von Elchkurs können jetzt noch ein bisschen dranbleiben, denn ich will noch meine Meinung zu diesem Buch ein bisschen was sagen. Ich habe es ja auch intensiv gelesen in der Vorbereitung des Interviews mit Ingrid Törnquist. Und die Rezension zu diesem Buch, die folgt jetzt immer Bonusteil, immer verlängerten Bonusteil für alle Unterstützerinnen und Unterstützer. Wenn du Elchkurs unterstützen magst, dann geh auf steady.de, wähle ein Unterstützerpaket aus und schon kannst du auch den Bonusbereich anhören. Ich wünsche dir nun eine wunderschöne Woche. Hat es so gut auch. Wie hörsch. Elchkuss, der Podcast für Schweden.